HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Ruth Kirchner, China-Erklärerin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Ruth Kirchner, Sie haben von 2005 bis 2015 aus China berichtet, satte 10 Jahre lang. Was ist Ihnen denn am nachhaltigsten in Erinnerung?
Am nachhaltigsten in Erinnerung sicherlich ganz viele Begegnungen mit Menschen, ganz unterschiedlichen Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebenszusammenhängen und vor allen Dingen natürlich die ganz vielen Geschichten, die man gehört hat, die vielen Häuser, in denen man war, in kleinen Hütten, in großen Häusern von sehr reichen Menschen, in Gegenden ganz weit im Westen China, in der Wüste oder ganz weit im Süden, wo es schon quasi subtropisch wird, wo man bei Leuten war. Also die Begegnungen mit den Menschen, das ist sicherlich das, was so das Entscheidende ist an diesen 10 Jahren.
Und auch diese große Unterschiedlichkeit?
Absolut, die große Unterschiedlichkeit. China ist ja immer alles oder immer beides. Es ist sehr wohlhabend und es ist unglaublich arm. Es ist super modern und es ist wahnsinnig rückständig. Es ist ganz offen und es ist wahnsinnig repressiv.
Das Tollste an dem Beruf des Journalisten ist, kein Tag ist wie der andere und man kann neugierig sein auf alles das, was passiert, weil man nie weiß, was passiert. Das trifft ganz besonders auch auf China zu, ne?
Das trifft ganz besonders auf China zu, eben weil das Land natürlich so groß ist, knapp 1,4 Milliarden Menschen. Das Land ist riesig, es ist eigentlich eher wie ein Kontinent. Wenn man von Peking im Norden eher des Landes nach Südchina fliegt, dann ist man 3,5 Stunden unterwegs. Da wären Sie ja, wenn Sie von Berlin oder von Frankfurt aus losfliegen, dann wären Sie ja schon in Spanien oder auf den Kanaren. Wenn man nach Westen, an den westlichsten Zipfel Chinas sozusagen fliegen will, auch da ist man 3 bis 4 Stunden unterwegs und dann schon eben fast in Zentralasien. Also das macht einem einfach nochmal deutlich, wie gewaltig dieses Land ist.
10 Jahre, das Land hat sich verändert in diesen 10 Jahren. Wie hat sich das verändert?
Also das Land ist zum einen natürlich sehr viel moderner geworden und sehr viel wohlhabender auch. Man konnte sozusagen zuschauen, wie Menschen sich Wohlstand erarbeitet haben. Und das konnte man eigentlich überall sehen, sowohl auf dem Land, bei den eher ärmeren Menschen, bei den Bauern, die dann eben tatsächlich irgendwann Kühlschränke haben, die vielleicht sich größere Häuser bauen können, weil Familienmitglieder in die Städte gezogen sind und haben dort gearbeitet und dann Geld nach Hause geschickt. Man kann es ganz, ganz stark natürlich in den Städten selbst sehen, in einer Großstadt wie Peking, einer Metropole mit über 20 Millionen Einwohnern, wo man beispielsweise gesehen hat, dass 2005, als ich nach China kam, wenn man da gab es vielleicht ein oder zwei so paar moderne Coffeeshops nach westlichem Muster, da waren dann vor allen Dingen die Ausländer drin. 2015, als ich dann das Land verlassen habe, da waren das vor allen Dingen chinesische Besucher, chinesische Gäste, nicht nur, weil die dann den Kaffee entdeckt haben, sondern weil sie sich auch dann auf einmal eben Kaffee leisten konnten, der umgerechnet, ich sag mal, 3, 4 oder 5 Euro kostet.
Die kommunistische Partei beherrscht alles und der Kommerz blüht. Wie geht denn das?
Das fragt man sich auch in China selbst, glaube ich, immer wieder. Wie geht das zusammen? Und man hat fast so eine Art Schizophrenie manchmal im Kopf. Auf der einen Seite hören sie der Partei oder der Parteiführung zu und dann ist da ständig die Rede vom Sozialismus chinesischer Prägung. Da beruft man sich gerne auf Mao. Man beruft sich auch sehr, sehr gerne auf Marx, Marxe auf Chinesisch. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, im Land, im Alltag, es dreht sich so wahnsinnig viel, fast alles dreht sich immer nur ums Geld. Um das Erwirtschaften eines Wohlstands, aber auch für die, die dann diesen Wohlstand haben. Und es gibt ja auch mittlerweile sehr viel sehr, sehr reiche Menschen in China. Geht es auch darum, eben dann tatsächlich mit diesem Geld etwas zu machen, den Wohlstand zu mehren, noch reicher zu werden, sich noch eine weitere Wohnung, noch ein weiteres Auto zu kaufen, Luxusreisen zu machen, den Kindern sehr teure Ausbildungen möglichst natürlich auch im Ausland zu finanzieren. Also da hat man schon das Gefühl, das hat natürlich mit Sozialismus und der reinen Lehre, wenn man so will, gar nichts mehr zu tun. Und das sind Widersprüche, die jeder Chinese, glaube ich, für sich irgendwie zusammenkriegen muss und die man aber natürlich auch als Beobachter in diesem Land auch irgendwie zusammenkriegen muss. Und da scheitert man, glaube ich, immer wieder so ein bisschen daran, weil wir denken natürlich auch gerade aus deutscher Perspektive, wenn wir Sozialismus hören, da denken wir vielleicht an die DDR. Und mit der DDR hat China nun wirklich überhaupt nichts zu tun.
Auf den Straßen fahren vorwiegend deutsche Luxusautos. Es gibt anscheinend wirklich viele Menschen, die wirklich viel Geld verdienen, denn auf diesen Autos ist ja nochmal 30% Luxussteuer drauf. Also die kosten richtig Geld, aber die Straßen sind voll davon.
Die Straßen sind voll davon und trotzdem ist, wenn man sozusagen, wenn man auf die Bevölkerung berechnet, anguckt, wie viele Menschen ein Auto haben, dann sind das prozentual betrachtet pro 1000 Einwohner immer noch deutlich weniger als beispielsweise in Deutschland.
Das müssen wir immer wissen. Es sind wahnsinnig viele Menschen.
Es sind wahnsinnig, genau.
Und der Verkehr ist jetzt schon, finde ich, kollabiert zum Teil. Wie soll das weitergehen? Es werden mehr Menschen gutes Geld verdienen, das prognostiziere ich mal. Es werden mehr Menschen den Wunsch haben, sich ein Auto zu kaufen. Wie soll das gehen?
Das weiß, glaube ich, auch in China keiner so richtig. Man setzt auf das Auto und natürlich hat das Auto auch einen Symbolwert, den es bei uns vielleicht ein bisschen schon wieder verliert. Also junge Leute in Deutschland wollen ja nicht unbedingt ein Auto haben. In China ist das anders. In China bedeutet das eigene Auto zunächst einmal, dass man angekommen ist, dass man auch in der Mittelschicht sicherlich angekommen ist. Das ist absolute Voraussetzung dafür. Das Auto ist Symbol des Wohlstands. Und gleichzeitig haben sie natürlich in den Städten auch immer das Problem, dass der öffentliche Nahverkehr nicht so ausgebaut ist, dass man tatsächlich auf das Auto verzichten könnte. Peking hat da gewaltige Anstrengungen unternommen. Als ich 2005 nach Peking zog, gab es 3, 4 U-Bahn-Linien. Als ich wegging, gab es 15. Also da hat man unglaublich viel investiert und auch sehr, sehr schnell dieses System ausgebaut. Trotzdem ist natürlich auch die Stadt in der Zeit wahnsinnig gewachsen. Und wenn Sie in einem der Vororte von Peking leben, in einer dieser gewaltigen Hochhaus Siedlungen. Da kommen Sie vielleicht in die Nähe dieser Siedlung mit dem öffentlichen Nahverkehr, aber Sie kommen nicht bis vor die Haustür. Da braucht man dann eben doch wieder ein Auto. Und das macht es eben so schwierig. Und da gibt es immer wieder Überlegungen, wie man das steuern kann. Peking beispielsweise hat die Zahl der Zulassungen deutlich eingeschränkt. Sie müssen also erst in der Lotterie ein Kennzeichen gewinnen, bevor Sie sich ein Auto kaufen können. In Shanghai muss man sich diese Kennzeichen ersteigern. Da kann das Kennzeichen quasi teurer sein als das Auto, wenn Sie so wollen. Und was man in Peking eben auch versucht, ist, dass man je nach Endziffer im Kennzeichen, dass man sagt, einmal in der Woche muss das Auto stehen bleiben. Also man versucht schon, ja, da den Autoverkehr ein bisschen einzuschränken, aber natürlich ist das wahnsinnig schwer, wenn keiner in dem Sinne zurück aufs Fahrrad will, weil das Fahrrad war ja so viele Jahre lang ein Symbol der Armut.
Ja, und jetzt gibt es viele Elektroräder, also E-Bikes. Allerdings ohne Geräusch. Das ist ein bisschen schwierig, weil man immer das Gefühl hat, die überfahren einen. Man hört sie nicht.
Genau, man hört sie nicht und trotzdem, das ist natürlich wahnsinnig beliebt, weil es das so viel einfacher macht. Man muss natürlich auch mal, ich sag mal, ein bisschen an die klimatischen Bedingungen in Peking denken. Es ist wahnsinnig heiß im Sommer. Da radelt man vielleicht nicht so gerne schweißtreibend mehrere Kilometer, sondern setzt sich dann lieber aufs E-Bike und kommt etwas ausgeruhter irgendwo an. Aber klar, E-Bikes, das ist sozusagen das Auto des kleinen Mannes.
Ruth Kirchner, ich war neulich in China und bin aus dem Flugzeug gestiegen. Wir sind in Peking gelandet. Blauer Himmel, Sonnenschein, war wunderbares Wetter. Und ich habe immer Filme gesehen über China und da hing immer Smog über dem Land. Ich dachte, was haben die mir denn erzählt? Dann haben mir aber Chinesen dann erklärt, naja, also wir hatten Parteitag und dann werden die Fabriken abgestellt und dann ist gute Luft und dann waren 2 Tage Smog, dann war wieder blauer Himmel, da war dann hoher Staatsbesuch zu Gast, da werden die Fabriken auch abgestellt. Also man kann das schon erwischen, ich hatte Glück, aber normalerweise ist es schon sehr viel Smog. Wie soll das denn für die Bevölkerung weitergehen, mal unabhängig von Parteitagen und Staatsbesuchen?
Mit der Luftverschmutzung umzugehen, da Verbesserungen zu erreichen, das wird Jahre dauern. Man hat sich jahrelang nicht darum gekümmert. Es gab diesen Ansatz der Industrialisierung und des Fortschritts um jeden Preis und man hat das quasi hingenommen, dass das einhergeht mit einer immer schlimmer werdenden Luftverschmutzung. Und dagegen etwas zu unternehmen, ist wahnsinnig schwer, weil es ja nicht nur eine Maßnahme ist, die die Luft besser macht. Also man kann die Fabriken abstellen, wenn Donald Trump kommt. Man kann aber die Fabriken natürlich nicht auf Dauer abstellen. Man kann, das war ja 2008 bei den Olympischen Spielen so, den Autoverkehr massiv einschränken, dass man eben das Auto nicht einmal die Woche, sondern jeden zweiten Tag stehen lassen muss. Auch das hilft vielleicht ein bisschen. Aber insgesamt, man kann die Kohle aus der Stadt verbannen, man kann Kohleheizungen verbieten, man kann aber nicht so ohne weiteres die Kohlekraftwerke, aus denen ja auch der Strom kommt, auch übrigens für die E-Bikes kommt der Strom ja aus den Kohlekraftwerken, das kann man nicht alles so schnell umstellen. Und deshalb wird es Jahre dauern. Das ist ein Politikum geworden. Früher, ich sage nochmal, als ich so in 2005, 2006, 2007, da galt die Luft zunächst so ein bisschen, die schlechte Luft, das war so ein bisschen so unser Ausländerproblem. Wir haben gedacht, irgendwas stimmt doch da nicht. Das kann ja nicht sein, dass man die Sonne nicht sehen kann, dass man keine Wolken sehen kann, dass man kein Abendrot sehen kann. Und mittlerweile ist die schlechte Luft in Peking und auch in anderen Städten ist ein Politikum, weil gerade natürlich auch mit dem wachsenden Wohlstand haben auch ganz viele Leute natürlich die Möglichkeit, sich auch so etwas wie Lebensqualität Gedanken zu machen über die Luft, die ihre Kinder atmen. Und weil man natürlich auch gesehen hat, dass das gesundheitliche Folgen für Millionen von Menschen hat. Es ist natürlich in China besonders schwer, vielleicht es zu ändern, weil vom Wirtschaftswachstum eben so viel abhängt, eben auch politisch viel abhängt. Darauf beruht zu einem gewissen Teil natürlich auch die Legitimation der Partei, dass man sagt, wir sorgen dafür, dass es immer besser wird. Gleichzeitig gibt es eben keine freien Medien. Es gibt keine wirklich aktive Zivilgesellschaft wie bei uns, weil eben das Land so autoritär strukturiert ist, politisch, wie es eben ist. Also da sind die Möglichkeiten natürlich auch beschränkt, dass Leute sich einbringen können und Forderungen stellen können. Also man weiß, die Luft, das ist ein Problem und man hofft von der Regierung natürlich, dass da auch was getan wird. Da wird auch immer sehr viel angekündigt. Aber dann zu überprüfen, ob das tatsächlich auch alles umgesetzt wird, das ist ja in so einem Land wie China deutlich schwieriger.
Sie haben es gerade angesprochen, Informationen, naja. Aber wenn man sich anguckt, junge Chinesen starren alle in ihr Smartphone, alle haben das vor der Nase, vor den Augen. Was holen die da raus?
Also das ist, glaube ich, so ein bisschen wie bei uns. Da geht es nicht zunächst um Informationen und Nachrichten, sondern da geht es natürlich
um Schminktipps.
Um Schminktipps, um Unterhaltung, um Musik, um Filme, um die Nachrichten über Schauspieler, Musiker, Celebrities aller Art. Ich glaube, das ist gar nicht so viel anders als bei uns. Und dann muss man natürlich sehen, dass gleichzeitig, dass die jungen Chinesen, dass alle Chinesen auf Internetplattformen unterwegs sind, die zunächst einmal chinesisch sind. Das liegt natürlich auch an der sehr starken Zensur, dass es gar nicht so leicht ist, an Informationen heranzukommen, die eben jetzt nicht sozusagen von der Propaganda der Staatsführung vorgegeben oder zumindest eingefärbt sind. Natürlich ist es nicht mehr so wie zu Maos Zeiten, dass da nur ständig indoktriniert wird, aber die Informationskontrolle und Steuerung ist schon relativ groß und ganz viele ausländische Webseiten, auch auf chinesische, sind ja gesperrt. Also da ist es gar nicht so einfach, sich unabhängig zu informieren.
Liest der Staat eigentlich immer alles mit, Ruth Kirchner?
Der Staat kann zumindest immer mitlesen und mithören und ist ja dann auch immer sehr schnell dabei, zumindest bei bestimmten Leuten, von denen man meint, dass sie andere beeinflussen könnten, sehr schnell zu zensieren, zu löschen, was in den sozialen Medien gepostet wird, da schnell einen Riegel vorzuschieben, wenn bestimmte Debatten zu kritisch werden, wenn man das Gefühl hat, sie laufen ein bisschen aus der Kontrolle. Also da hat sich die chinesische Regierung, gerade was jetzt das Internet angeht, hatte sehr schnell verstanden, wie man dieses Medium, wie man das Internet kontrollieren kann.
Wir haben WhatsApp, viele Jugendliche verabreden sich über WhatsApp. Viele große auch, Erwachsene, alte Menschen. WhatsApp ist praktisch. Die Chinesen haben WeChat.
Genau,
machen sie das genauso.
Die Chinesen haben WeChat oder auf Chinesisch Weixin. Das funktioniert ganz ähnlich wie WhatsApp, hat vielleicht sogar noch mehr Funktionen, ist aber ganz ähnlich aufgebaut. Man verknüpft sich über Gruppen, man hat seine Netzwerke, man kann sehr viel Informationen, Bilder, auch kleine Filme und so weiter teilen. Man kann WeChat oder WeChat-Apps, die dann noch dazu gehören, kann man dann auch dazu benutzen, um zu bezahlen. Das ist zunächst mal wahnsinnig praktisch und ohne WeChat kommt man eigentlich in China gar nicht mehr zurecht. Schon wenn man auch ein Taxi buchen will, braucht man das eigentlich auch. Und wie gesagt, auch zum Bezahlen. Hat aber auch den Nachteil, da ist so das Bewusstsein in China nicht ganz so stark ausgeprägt, dass man alle seine Daten einem einzigen Unternehmen zur Verfügung stellt. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, der Staat liest mit und hört mit und hier hat man ein Unternehmen, was auch dem Staat sehr, sehr nahe steht, was eben alles über seine Nutzer weiß.
Mhm. Ruth Kirchner, Sie haben auch Musik ausgewählt für diese Sendung und zwar chinesische Musik. Das erste Stück ist von Carsick Cars. Was ist das für eine Gruppe?
Also Carsick Cars, das sind junge Rockmusiker aus Peking, die ist schon, die so 2005, dann 2009 relativ erfolgreich waren. Also jetzt nicht im ganzen Land, das ist eine sogenannte Indie-Rock-Band, die spielen in kleinen Clubs in Peking und das gehört so ein bisschen so zu der Alternativszene dazu. Die waren auch mal international auf Tournee und da merkt man sehr stark, wie westlich diese jungen Leute sind und wie sie sich eigentlich weniger vielleicht an klassischer chinesischer Kultur orientieren und viel, viel stärker an dem, was vielleicht auch in Berlin oder in New York in den Clubs gespielt wird.
Und wir hören das Stück?
Wir hören das Stück Invisible Love.
Den Doppelkopf in HR2 Kultur heute am Tisch mit Ruth Kirchner, China-Expertin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Ruth Kirchner, Sie sind gebürtige Hamburgerin. Sie haben Politik und Literaturwissenschaften mit Schwerpunkt Medien studiert. Mit welchem Berufsziel eigentlich?
Ich wollte immer Journalistin werden. Das war immer mein großer Traum.
Sie haben vorher lange Jahre gearbeitet, 10 Jahre, um genau zu sein. Sie machen immer 10 Jahre in London. Und für die BBC gearbeitet, dann gingen sie nach China. Warum?
Wir sind als Familie nach China gegangen und das waren also für mich zunächst dann tatsächlich private Gründe. Ich war sehr, sehr glücklich in London, meine Wahlheimat, habe auch sehr, sehr gerne bei der BBC gearbeitet, bin dann aber mit nach China mit meinem Mann und dann unseren beiden Kindern gegangen, weil mein Mann dort eine Stelle hatte. Und dann sind wir zunächst für, haben wir gedacht, naja, so 2 oder 3 Jahre. So wie ich damals auch nach London gekommen bin und gedacht habe, 2 oder 3 Jahre und auf einmal waren es 10. Und dann sind wir erstmal für 2 oder 3 Jahre nach China gegangen. Ich habe mir dann überlegt, naja, wenn das schon nicht anders geht, dann eben China da kurz vor den Olympischen Spielen, da kann ich mich dann vielleicht selbstständig machen als Journalistin. Da gibt es ein großes Interesse, war ja dann auch so. Ich habe dann zunächst für amerikanische Hörfunksender ein bisschen gearbeitet, dann zunehmend auch für Sender in Deutschland, habe geschrieben viel für Zeitungen und für Zeitschriften, kam so dann eben zur ARD.
Als sie dorthin ging, 2005, war ihr Sohn 3 Jahre alt und ihre Tochter 6 Monate. Die beiden sind also chinesisch sozialisiert. Wie finden die beiden sich in Berlin zurecht, wo sie jetzt leben?
Mittlerweile finden sie sich sehr, sehr gut zurecht. Das erste Jahr insbesondere war sicherlich auch nicht so für die Kinder nicht so ganz einfach. Ist auch kein einfaches Alter, wenn man mitten in der Pubertät dann aus seiner gewohnten Umgebung herausgerissen wird und sich ganz neu orientieren und aufstellen muss. Die größte Hürde war die Schule. Meine Kinder waren in Peking auf internationalen Schulen, die aber sehr asiatisch geprägt waren. Und da ist so der etwas lockerere Umgang an einer deutschen staatlichen Schule, das ist zunächst mal ungewohnt. Das klingt vielleicht komisch, aber meine Tochter hat sich anfangs darüber beklagt, dass die Pausen zu lang sind und dass die Lehrer nicht streng genug sind und dass es in der Klasse zu laut ist. Und beide Kinder hatten sozusagen mitbekommen, dass man in die Schule geht, dass man sich da sehr, sehr anstrengen muss, also ein sehr asiatisches Verhältnis zum Lernen. Das spiegelt sich sozusagen in allen möglichen Fächern wieder. Also ich erinnere mich aus meiner eigenen Schulzeit, dass man zum Beispiel sagen konnte, naja, ich bin in Mathe nicht so toll. Das war fast so ein bisschen so eine Auszeichnung. In Asien Studien geht das überhaupt nicht. Wenn man in Mathe sehr gut ist, dann ist man cool. Und das sind so Unterschiede, so wie man mit Schule umgeht. Und wo natürlich auch die in Asien, insbesondere in China, die Eltern wahnsinnig dahinterher sind, dass die Kinder ja nicht nur gut sind in der Schule, sondern sie wollen ja immer, dass die Kinder gleich auch die Klassenbesten sind. Diese Haltung, glaube ich, haben meine Kinder so ein bisschen mitgebracht. Jetzt klagen sie nicht mehr darüber, dass die Pausen zu lang seien. Also man passt sich da auch dann schnell an.
Tigermamas, ja. Also der sprichwörtliche Drill in China, die Kinder sieht man nie auf den Straßen, die lernen immer zu. Ist das denn Ihren Kindern auch so ergangen oder war das eher so eine abgeflachtere Version auf der internationalen Schule?
Das war sicherlich eine eher abgeflachtere Version, wobei man das da auch ein bisschen gemerkt hat. Ich habe ja auch immer viel über Bildung und Bildungsdebatten in China berichtet, habe mich mit vielen sogenannten Tigermamas unterhalten, weiß auch, wie wahnsinnig konkurrenzbetont das chinesische Bildungssystem ist, dass viele sagen, wir wollen das eigentlich gar nicht, aber wir haben gar keine andere Wahl, wenn wir sicherstellen wollen, dass unsere Kinder nicht nur auf eine gute Grundschule, sondern dann auch auf eine gute Mittelschule, auf eine gute Oberschule gehen sollen, dass man eben für all diese Aufnahmeprüfungen wahnsinnig viel lernen muss. Und das chinesische Bildungssystem ist ja auch sehr stark darauf ausgerichtet, dass es immer nur darum geht, dass man für die nächste Prüfung lernt. Und das führt ja zu diesen Paukschulen, wo ganz viele andere Dinge dann eben weniger wichtig sind, kreative Ansätze, kritisches Denken. Bei meinen Kindern ist das vielleicht auch ein bisschen zu Anfang so gewesen. Internationale Schulen haben da einen anderen Zugang. Aber auch da merkt man das, weil da gehen ja auch viele asiatische, auch viele chinesische Kinder auf diese Schule. Und ich habe es an mir selber festgestellt. Ich war in China immer diejenige, die gesagt hat, auch zu meinen chinesischen Freundinnen, nun entspannt euch mal ein bisschen. Das Kind ist schon einer der Besten in Mathe in der Klasse. Der braucht jetzt nicht noch einen Nachhilfelehrer, wenn er schon unter den Top 10 ist, unter den 10 Besten. Lass mal, lass den ein bisschen Zeit. Ich entdecke dabei, dass ich hier in Deutschland mich quasi zu so einer Art, ich will nicht sagen Tigermama, aber mit Tendenzen zur Tigermama entwickle und sage, Leute, das geht nicht so. Das deutsche System ist manchmal ein bisschen zu nachlässig und da darf man ruhig ein bisschen mehr verlangen.
Ruth Kirchner, die Tigermama. Ja, die Kinder. China hat die Ein-Kind-Politik abgeschafft 2015. Jetzt gibt es die Zwei-Kind-Politik. Und die junge Führerin, die wir hatten in Peking, 28 Jahre alt, die hat gesagt, ich bin aufgewachsen mit einem Bruder und einer Schwester, 800 Kilometer ländlich entfernt von Peking, und sagte, das war schon immer möglich, wenn man Geld hatte, ging das. Ich habe sie sehr verdutzt angeschaut, aber das war so anscheinend.
Das stimmt. Also zunächst war es ja auch während der sogenannten Ein-Kind-Politik schon so, dass wenn man auf dem Land war und das erste Kind war ein Mädchen, dann durfte man ja sowieso auch ein zweites Kind haben. Man durfte sozusagen nochmal versuchen, einen Sohn.
Ein richtiges Kind.
Einen Sohn zu bekommen. Und man konnte sich immer wieder auch sozusagen freikaufen. Wer etwas mehr Geld hat, der kann natürlich dann auch diese entsprechenden Strafen zahlen. Das hängt ein bisschen davon ab, wo man lebt und wie das dann berechnet wird. In Peking gegen die Ein-Kind-Politik zu verstoßen, war sehr, sehr teuer. Ich habe Menschen gesprochen, die daran also fast zugrunde gegangen sind, weil sie auf einmal das 5- oder 10-fache ihres Jahreseinkommen zahlen mussten, als Gebühr dafür, dass sie den Staat mit einem weiteren Kind belasten. Und trotzdem, in den ländlichen Regionen habe ich auch immer wieder Familien getroffen, wo man nicht nur 2, sondern vielleicht auch 3 oder 4 Kinder sogar hatte.
Die Partei erlässt Gesetze, müsste aber kontrollieren, ob das auch eingehalten wird. Da hapert es ein bisschen mit. Es gibt ein Gesetz, wonach erwachsene Kinder ihre Eltern besuchen müssen. Sie müssen das. Aber auch da ist es ja schwierig, das zu kontrollieren. Steht das einfach nur so da? Und warum steht es dann da im Gesetz?
Also das eine ist, dass in der chinesischen Gesellschaft aufgrund der konfuzianischen Traditionen die Kinder sich viel stärker als in Deutschland, auch die erwachsenen Kinder, verpflichtet fühlen, sich um ihre alten Eltern zu kümmern. Die Eltern ins Altersheim zu stecken, das ist nach wie vor ein relativ großes Tabu. Aber mit der Modernisierung Chinas und mit der rasanten Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist es natürlich oft so, dass man nicht mehr da lebt, wo man aufgewachsen ist und dass die Eltern beispielsweise auf dem Land geblieben sind und die Kinder sind in die Städte gegangen. Oder man lebt und arbeitet in einer anderen Stadt und kann sich eigentlich gar nicht kümmern. Und das ist für viele jüngere Chinesen ein Riesenproblem, ein emotionales Problem, weil sie das Gefühl haben, sie sind ein schlechtes Kind, weil sie sich nicht wirklich kümmern. Es ist ein finanzielles Problem und es ist ein Problem sozusagen der Organisation. Und China, eben auch aufgrund der strengen Familienplanungspolitik, altert in einem rasanten Tempo. Und es gibt Berechnungen, wonach dann im Jahr 2050 jeder dritte Chinese über 60 Jahre sein könnte. Und dann muss man sich natürlich überlegen, wer kümmert sich um all diese alten Menschen? Die Pläne der Regierung sehen eben vor, dass auch dann noch 70, 80, 90% dieser älteren Menschen von Angehörigen betreut und gepflegt werden. Und da wollte man nochmal deutlich machen, also ihr könnt euch da nicht draus verabschieden. Aber das Gesetz ist das eine. Was, glaube ich, wichtiger ist, dass die meisten Chinesen es tatsächlich als ihre Pflicht ansehen, sich um ihre alten Eltern zu kümmern.
China hat, Sie haben das erwähnt, 1,4 Milliarden Einwohner jetzt. Überall Menschen, Menschen, Menschen. Ellbogen braucht man da im Alltag schon. Und mit der Kulturrevolution hat man den Menschen ja auch Kultur ausgetrieben, gutes Benehmen, Rücksichtnahme, den anderen anzugucken und ihm zu helfen. Ein Teil davon soll wiederhergestellt werden. Das fing mit den Olympischen Spielen 2008 an. Da hat man dann verboten, zum Beispiel zu spucken und so weiter. Das ist ja auch recht erfolgreich. Aber geht das, dass man sagt, werdet wieder rücksichtsvoll?
Das ist total schwierig, aber das sind ja auch Debatten, die auch in China selbst geführt werden. Also ich sage mal so, die Auswüchse dieser Verrohung der Sitten, wenn man das mal so sagen will, die führen ja auch in China zu Empörung und zu ganz, ganz viel Diskussion, dass man sich nicht hilft, dass man einem Unfallopfer nicht hilft, dass man sich rücksichtslos im Straßenverkehr verhält, dass man sich ständig vordrängelt, ja, dass man.
Es sind halt so viele.
Es sind halt so viele und man muss immer um seinen Platz kämpfen in China. Diese Erziehung des Volkes, das hat seit Jahrzehnten Tradition in China. Das finden die Leute relativ normal, dass dann immer wieder solche Kampagnen kommen. Also zu den Olympischen Spielen 2008 war es eben nicht spucken, lernt mal richtig euch in der Schlange anzustellen, drängelt euch nicht immer vor, seid höflich.
Klappt.
Und klappt deutlich besser. Also dieser Kampf um den Einstieg in die U-Bahn oder den Bus, das ist deutlich besser geworden. Das Spucken hat ein bisschen nachgelassen. Also da merkt man schon, dass sich da auch was verändert. Aber natürlich geht sowas auch nicht über Nacht. Und auch nochmal, es sind einfach sehr, sehr viele Menschen. Und die chinesische Gesellschaft, nicht nur im Bildungssystem, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, ist extrem konkurrenzbetont. Und da hat man immer so das Gefühl, ich muss um meinen Platz, um meinen Vorteil kämpfen. Und man hat immer das Gefühl, das merkt man ja auch manchmal beim Autofahren, so wie in China Auto gefahren wird. Man lässt so jemanden nicht so gern in so eine Lücke. Weil, nein, wenn ich eine Lücke lasse, dann
bin ich hinten dran.
Dann stößt da jemand anderes rein. Also lasse ich gar nicht erst eine Lücke.
Aber auch das ist wieder diese Widersprüchlichkeit. Einerseits soll ich jetzt diese Kulturtechniken wieder lernen. Auf der anderen Seite gibt es aber einen Run auf die besten Plätze. Ob ich
ganz
im
genau.
Schulwesen oder Job oder was auch immer, die besten Plätze, da muss ich hin. Und wie mache ich das?
Und das ist widersprüchlich auch natürlich, was die Ideologie angeht. Wir sind dann wieder beim Sozialismus mit chinesischen Vorzeichen, der ja natürlich auch die Gemeinschaft sehr, sehr betont, dass man dem Volke dienen muss, dass man etwas für die Gemeinschaft tut, dass man ein guter Mensch ist, dass man ein selbstloser Mensch ist, der der Partei und dem Land dient.
Ruth Kirchner, China ist ein sehr faszinierendes Land, ein Land voller Gegensätze und Widersprüchlichkeiten. Wir stoßen fast an jeder Stelle unseres Gespräches auf diese Widersprüchlichkeiten. Das ist ja nichts Schlimmes. Es ist nur etwas, was man feststellt und sagt, okay, so ist es. Damit muss man irgendwie umgehen. Und es ist halt auch oft brutal und gnadenlos. Da muss ich dazu sagen, in unseren Augen. Wir sehen es mit westlichen Augen. Über diese unschöne Seite der Medaille sprechen wir gleich, nachdem wir noch eine weitere Musik hören, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von Perhat Kalik, das Stück Tarim. Das ist ein sehr interessanter Mensch, dieser Perhat Kalik.
Perhat Kalik ist Uigure, das heißt, er kommt aus Westchina, aus Urumqi. Das ist die Hauptstadt der Provinz Xinjiang. Die Uiguren sind eine muslimische Minderheit in China. Sie sprechen Chinesisch, sie sprechen aber auch Uigurisch, eine Turksprache, sie benutzen arabische Schriftzeichen. Diese Region grenzt an Zentralasien, ist gar nicht so chinesisch, klingt auch nicht chinesisch, wie wir gleich hören werden, und ist eine sehr spannungsgeladene Region, weil die Uiguren sich sehr, sehr stark unterdrückt fühlen von der Mehrheit von den Han-Chinesen, weil sie das Gefühl haben, die Autonomie, die man ihnen mal versprochen hat, haben sie nie so wirklich bekommen. Und der chinesische Staat regiert in dieser Region mit absolut harter Hand. Also das ist eine sehr brutale Seite von China. Perhat Khalik verknüpft traditionelle uigurische Folklore mit moderner Musik, eben auch sehr stark westlich beeinflusst, aber man hört die uigurischen Wurzeln ganz, ganz deutlich durch.
Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Ruth Kirchner, Deutschlandfreundin. China ist ein tolles, ein faszinierendes Land, aber es ist auch brutal. Wir können uns wahrscheinlich alle noch gut an den Fall Liu Xiaobo erinnern. Friedensnobelpreisträger, Schriftsteller, Systemkritiker, Menschenrechtler, ist dann an Leberkrebs erkrankt, war im Endstadium. Der Staat wollte ihn nicht ausreisen lassen, noch nicht mal für seine letzten Tage. Warum macht ein Regime so etwas?
Das ist eine Frage, die ich mir selber auch in den 10 Jahren immer wieder gestellt habe. Also die Gnadenlosigkeit gegenüber den Kritikern im eigenen Land. Liu Xiaobo war jemand, der Dialog ja eigentlich wollte und der sich so eingesetzt hat für, ich sag mal, ein besseres, ein freieres, ein liberaleres China und dafür eben jahrelang im Gefängnis saß und dann eben tatsächlich, wie Sie sagten, schwer erkrankt ist und gestorben ist. Seine Frau, und das finde ich geradezu empörend, seine Frau, der man juristisch nie etwas vorhalten konnte, steht ja seit der Vergabe des Friedensnobelpreises 2010 an Liu Xiaobo quasi unter Hausarrest.
Weiß man eigentlich inzwischen, wo sie ist?
Wir wissen nicht, wo sie ist. Mhm. Ich hatte damals 2010, kurz nach der Vergabe des Friedensnobelpreises, mal versucht, sie zu besuchen. Da wurden wir schon an der Wohnanlage von sehr brutalen Sicherheitsleuten daran gehindert. Sie war dann jahrelang unter Hausarrest, ist immer noch, jetzt auch nach dem Tod ihres Mannes, wissen wir nicht genau, wo sie ist und wie es ihr eigentlich geht. Und das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist der uigurische Wissenschaftler Ilham Tohti, der in Urumqi, wir haben ja gerade uigurische Musik gehört, eine lebenslange Haftstrafe absitzt wegen angeblichen Separatismus. Auch er jemand, den ich getroffen habe, bevor er verhaftet wurde, den ich mehrfach interviewt habe zum Thema Xinjiang und zum Thema Uiguren. Und wo ebenfalls die Regierung in einer Gnadenlosigkeit gegen die Kritiker im eigenen Land vorgeht, die ja nicht nur jeder Beschreibung spottet, sondern wo man sich manchmal auch fragt, wie viel Angst haben die da oben denn eigentlich? Diese mächtige kommunistische Partei. Und dann versuchen sie, die Kritiker im eigenen Land, die vielleicht auch manchmal nur warnend ihre Stimme erheben oder die wie Ilham Tohti ja auch für Dialog sind zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen, versuchen sie, die mundtot zu machen und damit natürlich auch immer ein Exempel zu statuieren. Das darf man nicht vergessen. Ja, das soll auch immer abschrecken, dass jeder weiß, welchen Preis er zahlen muss, wenn er sich gegen diese Partei stellt.
Haben Sie eigentlich Schwierigkeiten gehabt, Ruth Kirchner Interviewpartner zu finden?
Absolut. Das ist ja die Krux der China-Berichterstattung, dass man auf der einen Seite Schwierigkeiten hat, Interviewpartner auf der Regierungsseite zu finden, dass dort eben die Verantwortlichen häufig nicht Auskunft geben wollen. Der Ministerpräsident Li Keqiang macht einmal im Jahr eine Pressekonferenz mit vorher abgesprochenen Fragen. Xi Jinping, der Parteichef und Staatspräsident, gibt keine Interviews. Auch Minister geben keine Interviews, machen vielleicht ab und zu Pressekonferenzen. Aber auch auf der Provinz und auf der Lokalebene kann es sehr, sehr schwierig sein, an Verantwortliche heranzukommen, wenn man sich bestimmte Entwicklungen oder auch eine bestimmte Politik erläutern lassen will. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Bürgerrechtler. Da ist es manchmal einfacher, ein Gespräch zu bekommen. Das hängt auch sehr von der politischen Großwetterlage ab oder, ich will mal so sagen, vom ungeschriebenen politischen Kalender in China, den man immer im Kopf haben muss. Also ich weiß, rund um den Jahrestag 4. Juni, Jahrestag der Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989, es ist immer schwierig, Interviewpartner zu bekommen. Die werden vorher verwarnt und dann heißt es schon ab Mitte Mai, jetzt sprecht nicht mit ausländischen Journalisten.
Wie geht es Ihnen damit? Sie sind ja dann in der Situation, dass Sie unter Umständen jemanden in Gefahr bringen, dass Sie jemanden ins Gefängnis bringen.
Ja, und das ist nicht einfach. Also Ilham Tohti habe ich vorhin erwähnt, diesen uigurischen Wissenschaftler. Inwieweit Interviews, die er mit ausländischen Journalisten geführt hat, dazu beigetragen haben, dass er schließlich verurteilt wurde, dass wissen wir ja nicht genau. Genauso ist es auch bei anderen, die ich interviewt habe, von denen auch eine Reihe mittlerweile im Gefängnis sitzen, auch mehrere Anwälte. Das ist mir immer sehr nahe gegangen, das geht mir bis heute nahe. Man ist hilflos, man kann da natürlich auch nichts machen. Wir sind ja auch als Berichterstatter da, nicht als Aktivisten, das ist auch ganz klar. Wir beziehen da auch oder versuchen keine Position zu beziehen, aber die Menschen zu Wort kommen zu lassen. Es gibt Leute, die sehr genau wissen, wie weit sie gehen können in Interviews. Die wissen genau, wo diese ungeschriebenen, unklaren roten Linien sind, was sie sagen können, ohne in Schwierigkeiten zu kommen. Oder die sich dann eben zurückziehen und sagen, ach nee, jetzt passt das doch nicht so gut mit dem Interview. Da muss man sehr genau hinhören, wenn jemand einem am Telefon sagt, ach, es passt gerade nicht. Das kann auch eine politische Botschaft sein, dass jemand sagt, ich will den Ball jetzt mal lieber flach halten. Und es gibt andere, die man vielleicht manchmal vor sich selbst schützen muss. Es sind ja fast weniger die Interviews mit den ausländischen Journalisten, sondern es ist ja sozusagen die Wirkung, die das nach innen entfaltet, wo die Leute in Schwierigkeiten geraten. Das sind zwei sehr unterschiedliche Vorgehensweisen. Als Korrespondentin, als Berichterstatterin muss man wissen, wie man damit umgeht. Man muss auch wissen, wann man manchmal Leute vielleicht auch schützen muss.
Haben Sie selbst, Ruth Kirchner, Angst gehabt mal in China?
Ja. Ich habe mehrfach Angst gehabt. Ich bin mehrfach auch einbestellt worden, wenn man ins Außenministerium einbestellt wird. Das fand ich relativ harmlos. Da wird dann ein bisschen geklagt über die Berichterstattung. Ich bin aber auch schon einbestellt worden von der Sicherheitspolizei. Und das fand ich ausgesprochen unangenehm. Und mir wurde angedroht, dass man versuchen würde, mir mein Visum zu entziehen. Es waren deutliche Drohungen, dass man sich anders verhalten sollte oder bestimmte Leute nicht treffen sollte, dass man anders über China berichten sollte. Das schüchtert einen ein, da muss man dann sich wieder klar darüber werden, das ist jetzt eine Einschüchterungstaktik und ich mache einfach so weiter. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man im Land unterwegs ist und da kann es auch durchaus zu unangenehmen Begegnungen kommen. Auch das ist mir passiert, dass man behindert wird, dass man irgendwo sich mit jemandem verabredet hat, dass man kommt da an und da ist die Polizei ist schon da, man wird die ganze Zeit gefilmt, während man Interviews macht oder da stehen große Sicherheitsleute vor der Tür des Interviewpartners und sagen, hier kommst du jetzt nicht rein.
Große Chinesen.
Sehr große Chinesen. Ja, sehr große, auch? Sehr muskulöse Chinesen. Auch da, das habe ich teilweise Angst gehabt, beziehungsweise habe gedacht, so jetzt muss man sich da zurückziehen und es nicht auf eine Konfrontation ankommen lassen.
2020 möchte China das sogenannte Bonitätssystem einführen. Für Wohlverhalten gibt es Pluspunkte. Wer sich sozial und moralisch daneben benimmt, der rutscht ins Minus. Wie sieht denn das aus?
Da bedient man sich eben dieser großen Internetkonzerne. Wir hatten ja vorhin schon mal über Weixin, über WeChat gesprochen, die irre viel Daten sammeln über die gesamte Bevölkerung. In China kauft man ja sehr gerne auch online ein. Auch da werden ja Daten gesammelt. Und diese wahnsinnig vielen Daten, die da auftauchen, die zu verknüpfen, das ist ja eigentlich das Ziel dieses gesellschaftlichen Bonitätssystems.
Und es sind überall Kameras. Das heißt, wer spuckt?
Das ist auch überall
Gesichtsscannung.
Mit Gesichtsscannung wird ja im Moment sehr viel experimentiert. In Shanghai gibt es eben so ein System der Verkehrskontrolle. Nun gibt es das bei uns auch, aber dass das sozusagen gleich verknüpft wird, das ist das eigentlich Neue an dem chinesischen System. Nun ist das noch in der Aufbauphase. Da gibt es, wie gesagt, sehr viele Pilotprojekte in einigen. Es gibt eine Stadt, wo man eben auch schon tatsächlich versucht, auch das Wohlverhalten dann schon zu testen mit so einem Rating sozusagen, wo ja letztendlich dann auch geguckt werden kann, wie verhält man sich im Internet, wie loyal gegenüber der Führung ist man, hat man seine Rechnung bezahlt, da wird auch Werbung gemacht, es gibt so kleine Comics, da treffen sich dann ein junger Mann, eine junge Frau und sie sagt, ach, ich finde dich jetzt doch nicht so toll, weil ich habe mal dein Rating überprüft, du hast ja die Rechnung nicht bezahlt oder die Rate für dein Haus nicht abbezahlt, ich will jetzt eigentlich kein Date mehr mit dir haben.
Apropos Dates, durch die Ein-Kind-Politik gibt es ja mehr Jungs als Mädchen. Und in den Metropolen ist das, glaube ich, gar nicht so schlimm. Aber auf dem Land kann ich mir vorstellen, da sitzen dann die Jungs und kriegen kein Mädel ab.
Ganz genau. Und vor allen Dingen natürlich in den Gebieten, wo die Leute sehr arm sind. Mhm. Weil da ist ja nicht nur das Geschlechterverhältnis sehr aus der Balance geraten, sondern die, die es sich leisten können, die gehen ja auch noch weg. Und eine junge Frau, die würde dann das Dorf verlassen, geht vielleicht woanders hin. Die, die zurückbleiben, sind die, die sich vielleicht um den elterlichen Hof kümmern, in der Regel die Jungs oder um die alten Eltern. Und das macht es dann nochmal schwieriger. Also das ist eine Verknüpfung der Folgen der Ein-Kind-Politik und ein Armutsproblem. Also es trifft die am härtesten, die am wenigsten Geld haben. In den Städten sind es dann die Zugewanderten, die sich dann eben keine eigene Wohnung und kein Auto leisten können, was man sozusagen als junger Mann in China braucht, um überhaupt auf dem Heiratsmarkt eine Chance zu haben.
Aber zu diesem Bonitätssystem, also wer da durch die Maschen fällt, also wer zum Beispiel spuckt, bei Rot über die Ampel fährt und sonstige Schandtaten treibt, da kann es sein, dass er sein Kind nicht an der nahegelegenen Schule anmelden kann oder darf kein Flugticket kaufen, was er gerne hätte und solche Schikanen. Ne?
Das ist letztendlich ja dann das Ziel, sozusagen die totale Überwachung, vielleicht auch der Traum der kommunistischen Partei von der kompletten Überwachung. Also ganz so weit sind wir noch nicht. Das ist, wie gesagt, alles in der Aufbau- und in der Erprobungsphase, aber es kann natürlich tatsächlich dazu führen, dass es dann dazu kommt, dass jemandem die Beförderung im Betrieb versagt wird, dass jemand, der als Betriebsleiter vielleicht auch die Vorgaben nicht eingehalten hat, dass der eben nicht mehr keinen Flug mehr buchen kann, dass der nicht mehr erste Klasse mit dem Zug fahren kann. Also das sind zumindest so die Sanktionen, die diskutiert werden.
Seit 2015 leben Sie wieder in Deutschland, Ruth Kirchner. Was vermissen Sie an China?
Ich vermisse das, was, glaube ich, ganz viele vermissen, das chinesische Essen. Das ist ja ganz wichtig. Also Essen hat ja noch eine viel größere Bedeutung als bei uns in Deutschland. Und so gutes Essen wie in China oder so gutes chinesisches Essen, das findet man auch hier in den China-Restaurants natürlich nicht. Ich vermisse manchmal so ein bisschen die Energie, die das Land ja auch hat, die positive Energie, das Unfertige, was in dem Land zu spüren ist, dass man etwas sich aufbaut, dass man vielleicht auch anders ein bisschen mehr manchmal als hier immer ganz, ganz viel Hoffnung hat, dass es besser wird und dass da noch ganz viel kommt. Und in Deutschland hat man manchmal so das Gefühl, man ist so ein bisschen griesgrämiger hier.
Ja,
und,
genau, das ist jetzt meine Frage, Frau Kirchner, wie erleben Sie Deutschland? Sie waren viele Jahre weg, Sie waren erst in London, dann in China und sind jetzt in Deutschland. Wie erleben Sie Deutschland?
Das eine ist, wie gesagt, so ein bisschen das Griesgrämige. Man jammert hier ja auch gerne und ist ja irgendwie, wenn man gefragt wird, wie geht's denn? Naja, muss ja. So eine typische deutsche Antwort. Das empfinde ich nach wie vor sehr, sehr stark. Es gibt andere Dinge, die habe ich wahnsinnig zu schätzen gelernt. Aufgrund meiner Erfahrungen in China. Und dazu gehören politische Dinge. Dazu gehört so etwas wie eine Debattenkultur, die wir in Deutschland haben. Wir klagen hier in Deutschland gerne darüber, dass hier alles zerredet wird und dass die Politiker so endlos über das eine oder andere diskutieren. Wenn Sie jahrelang in einem Land gelebt haben, wo es das nicht gibt, wo es keine Opposition gibt, wo es keine Debatte darüber gibt, in welche Richtung denn dieses Land eigentlich gehen soll, ob eine Politik richtig oder falsch ist, dann sehen Sie das eigentlich mit ganz, ganz neuen Augen. Und Sie sehen auch mit neuen Augen so etwas wie eine funktionierende Zivilgesellschaft. Medien kamen zurück, da fing hier die Debatte an über die Lügenpresse. Und ich habe das zu Anfang überhaupt nicht verstanden, weil ich mich so darüber gefreut habe, dass man auf einmal wieder so viel unterschiedliche Meinungen hören kann, dass sich so viele Leute auch einfach engagieren. Ein letzter Punkt, das klingt immer so abstrakt, aber das ist ganz, ganz wichtig. In Deutschland gibt es tatsächlich so etwas wie einen Rechtsstaat. Es gibt Regeln, an denen sich die Mehrheit der Menschen hält und wo auch der Rechtsstaat funktioniert. Ganz egal, was viele Leute sagen, der Rechtsstaat funktioniert. Und wenn Sie aus einem System kommen, wo es das nicht gibt, dann lernen Sie auch das ganz neu zu schätzen.
Vielen Dank, Ruth Kirchner. Wir hören jetzt noch eine chinesische Musik. Da haben Sie was ganz Besonderes haben Sie mitgebracht, nämlich von Gong Lina. Spricht sich das so aus?
Genau, das ist
Opernsängerin von der Peking Oper. Mit einer ganz tollen Stimme, aber erzählen Sie mal.
Genau, Gong Lina, das ist sicherlich so das Chinesischste, was ich mitgebracht habe an Musik. Gong Lina hat eine Ausbildung gemacht zu einer klassischen Opernsängerin, also Peking-Oper. Und sie ist mit einem Deutschen verheiratet, der für sie komponiert. Sie ist so die exponierteste Vertreterin der chinesischen Kunstmusik. Also das ist sehr experimentell, was sie macht. Und sie hat sozusagen Peking-Oper und den Gesang der Peking-Oper auf ein komplett neues Niveau gehoben. Und dann denkt man erstmal, oh Gott, Peking-Oper, wie schrecklich. Aber dieses Stück, das ist so besonders, das wurde vor einigen Jahren in China zu einem absoluten Internet-Hit. Und das heißt Tante.
Bevor wir das Stück jetzt hören, sage ich danke Ruth Kirchner für dieses wunderbare Gespräch über ein faszinierendes, sehr widersprüchliches Land. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.